Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite, wie immer, Steffen Pasler, Rechtsanwalt bei den ETR-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, kommen wir mal zum aktuellen, Steffen. Da hat der Bundesrat am 30. Januar noch ordentlich Alarm gemacht und ein paar Sachen auf den Weg gebracht. So ein paar würde ich euch dir gerne vorstellen wollen. Eins ist das Standortfördergesetz, also jedenfalls der Entwurf davon. Da geht es darum, dass unter anderem im so Investmentsteuerbereich es Verbesserungen geben soll, aber auch beim 6b Absatz 10 Einkommensteuergesetz, da gab es bisher eine Grenze von 500.000 Euro, die soll auf 1 Million bzw. 2 Millionen erhöht werden. Also da kommt noch ein bisschen was. Ob das Ganze dann aber wirklich eine Standortförderung ist, damit dann Investoren angelockt werden, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Zweiter Punkt ist das sogenannte Altersvorsorgereformgesetz. Das liegt jetzt auch im Entwurf durch den Bundesrat vor. Da geht es darum, dass unsere private Altersvorsorge geändert werden soll. Vor allem soll die Riester-Rente abgeschafft und ersetzt werden. Es soll leichter möglich sein, dann private Altersvorsorge zu betreiben. Zum Beispiel sollen Selbstständige auch dann jetzt mit einbezogen werden und Kinder und Jugendliche sollen auch schon in ihre private Rente einzahlen können. Also da kommt noch mal so einiges. Mal schauen, wenn es einmal durch den gesetzgeberischen Mechanismus durch ist, was da am Ende noch von übrig bleibt. Ja, und das Letzte einfach nur mal zum Wissen. Die Länder fordern ein entschlosseneres Vorgehen gegen Finanzkriminalität. Das ist also der Auftrag des Bundesrats an die Bundesregierung. Es soll mehr Kompetenzen dann für die entsprechenden Ermittlungsbehörden geben und dass die dann auch bessere Instrumentarien haben, um bei den Finanzkriminellen dann eben entsprechende Einhalte zu bieten und dass weniger Finanzkriminalität vorkommt. Das ist ein hehres Ziel, das schon seit langem gefordert wird. Man versucht einiges, hat noch nicht so richtig geklappt. Mal sehen, ob das jetzt dann also am Ende wirklich dann der große Bringer ist. Unser nächster Punkt, nicht so der große Bringer aus Sicht des Bundeszentralen für Steuern, ist, wenn man eine Freistellungsbescheinigung für die Bauabzugsteuer nach § 48b ESTG haben möchte, dass man sich an das Bundeszentralamt für Steuern wendet. Das ist der falsche, sagt uns das Bundeszentralamt für Steuern. Wir erstellen keine Freistellungsbescheinigung. Bitte, liebe Leute, wendet euch an eure lokalen zuständigen Finanzämter, da kriegt ihr die Freistellungsbescheinigung. Kleiner Hinweis noch einmal, darüber hatten wir schon ein paar Mal hier in diesem Podcast berichtet. Wenn ich solch eine Freistellungsbescheinigung für die Bauabzugsteuer haben will, da konnte ich früher einfach auch zum Finanzamt gehen und mir die schnell abholen. Das ist jetzt nicht mehr möglich, weil das Ganze jetzt elektronisch funktioniert. Da gibt es so ein paar Laufzeiten erstmal, die berücksichtigt werden müssen. Das dauert dann jetzt also mehrere Tage, vielleicht so eine Woche oder zwei. Also das bitte immer berücksichtigen, wenn man so eine Freistellungsbescheinigung braucht. Die gibt es jetzt nicht mehr ad hoc. Das dauert. Tja, und apropos dauern, ja, wenn es um die Grundsteuer geht, da gibt es bestimmte Fristen für Anzeigepflichten, wenn es im letzten Jahr Änderungen gegeben hat. Ja, also wenn es irgendwelche Änderungen am Grundstück gegeben hat, zum Beispiel Jahr 2025, dann habe ich noch bis zum 30. April 2026 die Möglichkeit, diese Änderungen, wenn die eine Auswirkung auf die Grundsteuer haben, dann auch entsprechend meinem Finanzamt anzuzeigen. Ab den Jahren 2026, also jetzt, wenn es jetzt Änderungen gibt und ich die dann mitteilen möchte, dann habe ich in den jeweiligen Folgejahren nur bis zum 31. März Zeit, die Änderungen anzuzeigen. Also dieses Jahr noch Verlängerung bis zum 30. April. Ab den nächsten Jahren dann nur noch 31. März. Bis dahin muss ich dann das Ganze angezeigt haben. So, jetzt erstmal genug von mir. Rüber zu dir, Steffen.
Ja, die Verfahrensdauer von verwaltungsgerichtlichen Verfahren, die ist ja schon legendär. Und der Gesetzgeber überlegt, was er tun kann, um dort diese Fristen zu verkürzen. Und da kommt er auf die Idee, die Verwaltungsgerichtsordnung gründlich zu reformieren. Und da sind einige Vorhaben dabei, die schon aus meiner Sicht zumindest sehr überraschend sind. Zum einen ist ja wohl aufgefallen, dass es eine große Zahl von querulatorischen Klagen gibt. Das liegt unter anderem auch daran, dass man keinen Gerichtskostenvorschuss einzahlen muss. Das wird geändert. Also ähnlich wie im Zivilrecht sollen zukünftig Gerichtskostenvorschüsse eingezahlt werden, soll heißen, man muss sich genau überlegen, ob die Klage wirklich ernst gemeint ist. Dann möchte man den Verwaltungsgerichten die Arbeit erleichtern und den Grundsatz der Amtsaufklärung einschränken. Das Gericht ist nur noch verpflichtet, Nachforschungen anzustellen, wenn das Gericht von den Parteien da ausdrücklich darauf hingewiesen worden ist. Das ist möglicherweise schon Praxis, ich glaube auch bei dir, Dietrich, in der Finanzgerichtsbarkeit. Jetzt soll es also zukünftig auch tatsächlich in der VWGO so als Grundsatz verankert werden. Dann ist dem Gesetzgeber aufgefallen, dass viele Ämter Auflagen der Verwaltungsgerichte ignorieren oder nur zögerlich befolgen. Deswegen soll das dafür vorgesehene Zwangsgeld erhöht werden auf 25.000 Euro. Dieses Geld fließt nicht quasi linke Tasche, rechte Tasche irgendwo in die Staatskasse, sondern soll an gemeinnützige Einrichtungen gehen. Finde ich auch eine sehr lobenswerte Änderung. Ja, und dann soll eine Praxis, die ja schon unter der Hand gängig ist, jetzt auch legalisiert werden, wenn man mir mal diese Formulierung nachsieht. Widersprüche sollen zukünftig per E-Mail eingelegt werden können, soweit wie das nicht ohnehin schon von den Verwaltungen akzeptiert wird. Ja, also so viel aus der rauen Welt der Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Ja, das müsste dir auch gut gefallen, du, der immer nach Bürokratieabbau sucht, gerade hier so Widerspruch per E-Mail oder dergleichen. Das hilft doch auch so ein bisschen, dass es nicht mehr ganz so kompliziert ist.
Auf jeden Fall.
Ja, dann kommen wir mal zu den aktuellen Urteilen. Da haben wir auch ein paar mitgebracht. Und das erste, das habe ich aus dem schönen Rheinland-Pfalz. Da geht es darum, was wir auch öfter haben, dass Finanzbeamte, die lernen ja eine ganze Zeit lang, meistens 3 Jahre lang, bis sie dann am Ende ihren Diplom-Finanzwirtstitel haben. Viele machen dann erstmal weiter in der Finanzverwaltung und manchmal stellt man fest, ach, das ist dann vielleicht doch nicht so toll. Ich möchte gar nicht Finanzbeamter bleiben, sondern ich möchte dann doch in die freie Wirtschaft gehen. So, da muss man dann eben aus dem Beamtenverhältnis entlassen werden. Und was dann meistens folgt, ist eine sogenannte Rückforderung der Anwärterbezüge durch das entsprechende Bundesland gegenüber dem nun ausscheidenden Finanzbeamten. Das sind gar nicht so kleine Beträge. Da geht es also eigentlich immer um fünfstellige Beträge, irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Euro sehen wir häufiger. Und da ist immer wieder die Frage, habe ich denn als ehemalige Finanzbeamte die Möglichkeit, dagegen vorzugehen? Also erstmal, zu welchem Gericht muss ich gehen? Ich muss zu den Verwaltungsgerichten gehen. Und unserer Erfahrung nach sagen die normalerweise, naja, dein Herr und Meister hat viel Geld in deine Ausbildung gesteckt. Du hast das gewusst und du hast auch einen Vertrag unterschrieben, dass du dich eine bestimmte Zeit binden musst. Und wenn du eben vorher gehst, dann hast du, anders wahrscheinlich als im Arbeitsrecht, ich hoffe, du liegst da, Steffen, hier kaum Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Und wenn du eben die entsprechenden Bleibefristen nicht einhältst, dann sind diese Bezüge dann auch zurückzuzahlen. Und ich habe keine Chance, dagegen vorzugehen.
Ja, so, in der Tat, arbeitsrechtlich ist das wesentlich komplizierter, diese Vergütung dann zurückzuverlangen. Das stimmt.
Ja, okay. Ist okay. Da ist dann tatsächlich ein Unterschied zwischen Verwaltungsrecht und dann dem normalen Arbeitsrecht. Wie gesagt, in den Bereichen keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen, sagt jedenfalls das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße mit Urteil vom 17. Dezember 2025, Aktenzeichen 1K599 aus 25.NW. Nächstes Urteil, da geht es um Grundsteuer, hatten wir eben ja schon im aktuellen Bereich. Jetzt geht es darum, welche Steuermesszahl ist denn angemessen und am Ende auch verfassungsgemäß. Es geht um den Unterschied zwischen Wohngrundstücken, da ist nämlich die Steuermesszahl in Berlin-Brandenburg ein bisschen geringer als bei Nicht-Wohngrundstücken. Der einfache Grund dafür ist, diejenigen, die wohnen, die sollen nicht so stark mit Grundsteuer belastet werden, wie diejenigen, die zwar ein Grundstück haben, aber nicht darauf wohnen. Und genau so hat dann auch das FG Berlin-Brandenburg entschieden, dass dann dieser Unterschied in den Messzahlen verfassungsgemäß ist aus deren Sicht. Das ist das Urteil vom 14. Januar 2026, wie gesagt, FG Berlin-Brandenburg, Aktenzeichen 3K3156/25. Die Revision ist zugelassen. Wir haben im Augenblick noch kein Aktenzeichen, beziehungsweise ob da auch Revision eingelegt worden ist. Falls wir was haben, wir sprechen uns dann beim EuGH und dann erzählen wir Ihnen das nochmal. Nächstes Urteil. Das war beim FG Köln und da ging es um Kryptowerte mal wieder, mein Lieblingsthema. Da hatte jemand Bitcoins und ich kann, wenn ich so einen Kryptowert habe, den auch anderen Menschen überlassen und dann arbeiten die damit. Und für dieses Überlassen, da zahlen die mir dann eine Vergütung. Und jetzt ging es eben drum für dieses Krypto-Lending, was denn eigentlich diese Vergütung, die ich bekomme, wie die denn zu versteuern ist. Der Steuerpflichtige hat gesagt, naja, das ist ja ganz normal, wie immer. Wenn ich dem Steffen zum Beispiel Geld leihe und der zahlt mir dafür Zinsen, dann ist das eine ganz normale Kapitaleinkünfte und das unterliegt der Abgeltungssteuer mit 25% plus Soli. Das hat das Finanzamt und das FG Köln dann auch anders gesehen. Die haben gesagt, das hat hier wenig mit zum Beispiel einem Darlehen zu tun oder sonstigen Kapitaleinkünften. Für uns sind das eben sonstige Einnahmen, die du hast. Und da gilt dann eben nicht die Abgeltungssteuer mit 25%, sondern das Ganze unterliegt dann deinem individuellen Steuersatz. Und der kann ja dann irgendwo bei 40%, 42%, 45% sein. Das ist das Urteil vom FG Köln vom 10.09.2025, Aktenzeichen 3K194/23. Und hier ist die Revision schon anhängig und das BFH-Aktenzeichen lautet römisch 8R23/25. So, und dann hast du uns noch was Hübsches mitgebracht, Steffen.
Ja, ein kleiner Ausflug ins Sozialrecht. Die Möglichkeiten, Piloten als selbstständige Auftragnehmer zu beschäftigen, sind begrenzt. Das weiß auch Ryanair und spielt mit der deutschen Rentenversicherung schon lange Zeit ein Hase-und-Igel-Spiel. Das aktuelle Modell ist, man bedient sich einer britischen Gesellschaft, Klammer auf, nicht in der EU, Klammer zu, die wiederum Verträge schließt mit Limiteds, deren alleinige Gesellschafter, Director diese Piloten sind. Genau diese Vermittlungsgesellschaft ist jetzt von der deutschen Rentenversicherung in Anspruch genommen werden auf diese Sozialversicherungsbeiträge und diese Gesellschaft hat gewonnen. Sie sind nicht Arbeitgeber und damit auch nicht verpflichtet, Sozialversicherungsbeiträge abzuführen. Es ist auch, liegt auch kein Fall der illegalen Arbeitnehmerüberlassung vor, weil diese Gesellschaften sind nur Vermittler und Zahlstelle. Tatsächlich sind diese Piloten eingegliedert in die Arbeitsorganisation von Ryanair und du kannst jetzt raten, wer dann für die Sozialversicherungsbeiträge einzustehen hat. Das ist eben Ryanair selbst. Und es geht um über 7 Millionen Euro. Ja, wollen wir mal gucken. Das war jetzt das LSG. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Runde weitergehen. Und dann gucken wir mal, wie dieses Hase- und Igel-Spiel ausgeht, das da geführt wird unter dem im Urteil vom 21. Januar 2026 zum Aktenzeichen L16BA48/23.
Also ich staune ja, wie kreativ und aufwendig die Strukturen sind, um hier eben der Sozialversicherung aus dem Weg zu gehen. Respekt naja, schon mal.
Das wird immer enger, das wird immer enger.
Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, als letztes dann von meiner Seite, da geht es um die Corona-Soforthilfen. Der eine oder andere wird sich vielleicht mit Schrecken noch an den März 2020 erinnern. Da wurden dann die Soforthilfen aufgesetzt, die hauptsächlich dann für die Monate April, Mai und Juni 2020 galten. Hier hatten wir jemanden, der war ein sogenannter 4-3-Rechner, also hat eine Einnahmeüberschussrechnung aufgestellt und da gilt das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Und dann ist im Jahre 2020 eben diese Soforthilfe gewährt worden und ausgezahlt worden. Der Steuerpflichtige hat die dann also auch als Betriebseinnahme erfasst und versteuert. Sehr gut. Und jetzt gab es aber im Jahre 2023 den Rückforderungsbescheid und er musste die in dem Fall 9.000 Euro dann wieder zurückzahlen. Das ist dann Aufwand, den ich entsprechend geltend machen kann. Ist nur ein bisschen blöd, dass ich im Jahr 2020 eben Einnahmen habe, die meinen Gewinn erhöhen, die ich zu versteuern habe, im Jahr 2023 einen Aufwand. Passt halt so zeitlich nicht zusammen. Und deshalb hat der Steuerpflichtige begehrt, dass doch dann bitte das Ganze im Jahre 2020 erfasst wird, dass es ein rückwirkendes Ereignis ist, diese Rückforderung der Soforthilfen, beziehungsweise dass es damals, als es ausgezahlt worden ist, sei das ja eher so eine Art Darlehen gewesen, weil es ja alles noch unklar war, ob ich das am Ende auch wirklich behalten darf, das Geld und. Solche Argumente wurden aufgebracht. Der BfH hat jetzt aber gesagt, nein, es gibt hier keine Rückwirkung. Du bist ein 4-3-Rechner, wie gesagt, Zufluss-Abfluss-Prinzip gilt. Und wie gesagt, wir sehen hier keine Rückwirkung. Von daher hast du dann im Jahre 2023, wenn das Geld zurückgezahlt wird, erst dann auch einen Aufwand, denn mit jedenfalls der Zahlung der Corona-Hilfe nicht verrechnet werden kann. Das ist das BfH-Urteil vom 16. Dezember 2025 zum Aktenzeichen Römisch 8 R 4 aus 25. Ja, Steffen, und damit sind wir für heute auch schon wieder durch.
Gut, so schnell dann ging's. Dann sag ich mal bis nächste Woche.
Ja, bis nächste Woche. Vielen Dank, dass du dabei warst und Ihnen eine schöne Woche. Okay. Tschüss.